Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Triflex. Mit unserer modernen Anti-Rutsch-Beschichtung Triflex Pro Truck können Sie künftig auf den Einsatz von Anti-Rutsch-Matten verzichten. Neben einer dauerhaften Ladungssicherung sparen Sie bei Be- und Entladung bis zu 30 Minuten Zeit. Geeignet für alle Ladeflächen und TÜV-zertifiziert. Mehr Infos unter triflex.com.
Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie in dem Podcast von vor, so wie lange ist es her? 2 Wochen, glaube ich, mal reinhören. Da habe ich mit Jan Burgdorf eine kleine Zeitreise durch die letzten 40 Jahre gemacht. Da haben wir über LKW gesprochen, wie die sich verändert haben, welche technischen Neuheiten es gab, und wir sind zu einer ganz wesentlichen Quintessenz gekommen, dass wir beide total überrascht waren, wie unfassbar effizient LKW inzwischen geworden sind. Und warum sage ich das? Beim Thema Effizienz sind wir auch bei dem Thema des heutigen Podcasts. Im Sinne der Umwelt und in vielerlei anderer Hinsicht, auch um natürlich Geld zu sparen, ist das wichtig, dass man möglichst effizient unterwegs ist. Und das ist nicht nur ein Kann, sondern für einige Unternehmen bald auch ein Muss, denn auf bestimmte Unternehmen kommen bald Pflichten hinsichtlich der Energieeffizienz zu. Und ob sie das betrifft und wenn ja, wie es sie betrifft, das klären wir in diesem Podcast heute mit Marie-Christine Wiens aus dem Ressort Recht und Geld der Verkehrsrundschau. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Fabi.
Christine, du setzt dich nicht so viel mit LKW auseinander, dafür, dafür mit vielen, vielen anderen Themen, und das hier hat sehr viel deiner Zeit in Anspruch genommen. Warum sprechen wir überhaupt über das Thema Energieeffizienz?
Warum sprechen wir darüber? Also das hat es gibt in der Zwischenzeit sogar schon 2 Gesetze zu dem Thema. Das Energiedienstleistungsgesetz, das ist schon ein bisschen älter, und das Energieeffizienzgesetz, das wurde Ende oder Mitte November 2023 eingeführt. Und das war tatsächlich so, dass jetzt tatsächlich eine Frist abläuft. Mhm. Und zwar müssen die ersten Unternehmen, die davon betroffen sind, bis 18. Juli entweder ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001, ich weiß, das klingt jetzt etwas kompliziert, und ein Umweltmanagementsystem nach EMAS eingeführt haben. Ich erkläre mal kurz, ganz kurz, das sind so bestimmte Standards, die einfach so also Standards für zertifizierte Systeme, deswegen ISO 50001 und EMAS, die unter anderem Energieverbräuche, wo Energieverbräuche analysiert werden, und die kontinuierlich nach möglichen Stellschrauben suchen, einfach um zu schauen, wo kann ich Energie einsparen. Das sind so, ist so ein bisschen der Hintergrund. Also das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, der da angestrebt wird mit solchen Energiemanagementsystemen. Und da wird halt geschaut, wo kann ich Energie sparen, was ist möglich, was ist wirtschaftlich, was geht nicht. So ganz grob. Also okay. Ich will nicht in die Tiefe gehen, es ist auch recht komplex. Ich glaube, da müssten wir einen extra Podcast nur zu dem Thema machen.
Okay.
Naja, also bei diesem Gesetz ist es tatsächlich so, dieses Energieeffizienzgesetz nennt sich das. Da geht es nicht nur um den Strom- und Wärmeverbrauch, was man ja erstmal vermuten würde. Ne? Ja, woran denkt man bei Energie? An Strom und Wärme, ne? Ist ja einfach so. Aber tatsächlich ist es auch so, dass dort auch der Kraftstoffverbrauch mit berücksichtigt wird. Und das ist natürlich so, dass auch ab einer gewissen Fuhrparkgröße und je nachdem, wie hoch der sonstige Energiebedarf ist, sprechen wir jetzt mal von Lebensmittellogistikern, Kühllogistik und so weiter, dann sind auch eben auch Transport- und Logistikunternehmen davon betroffen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich das mal anschaut. Es ist auch einfach so, nicht nur die Unternehmen sind davon betroffen. Also das ist kontinuierlich. Das heißt, nicht nur die Unternehmen, die jetzt 2023 mit Einführung dieses Energieeffizienzgesetzes direkt davon betroffen waren, die jetzt eben am 18. Juli diese Frist halten müssen, sind davon betroffen, sondern auch Unternehmen, die künftig eben einen höheren Energieverbrauch haben.
Weil sie größer werden zum Beispiel.
Weil sie größer werden oder vielleicht, es kann auch andersrum sein, dass sie vielleicht kleiner werden, dann sind sie eben vielleicht nicht mehr davon betroffen. Ne? Also es kommt immer drauf an. Das kann eben sein, dass Unternehmen auch neu von den Pflichten betroffen sind, und es ist tatsächlich so, dass sich das eigentlich jeweils immer zum Jahresanfang herausstellt, ob sie davon betroffen sind, weil dann sagt zumindest das BAFA, jedes Jahr zum Jahresanfang haben sie die Pflicht, das festzustellen,
okay,
bei welchem Energieverbrauch sie eigentlich haben.
Okay, also das heißt, wir haben da schon mal eine Ausgangslage, dass wir bestimmte Unternehmen haben, die davon betroffen sind, von diesem Thema. Wer ist denn davon betroffen, Christine? Die wahrscheinlich drängende Frage für
viele. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass es gewisse Grenzwerte und Schwellenwerte gibt. Also es sind nicht plötzlich alle Unternehmen davon betroffen. Also es sind alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, von diesem Energieeffizienzgesetz betroffen, die einen bestimmten Schwellenwert an Energieverbrauch überschreiten. Und zwar ist das durchschnittlich 7,5 Gigawattstunden pro Jahr. Jetzt wird es nochmal kompliziert. Dieser Durchschnittswert, der wird nicht über die vergangenen 12 Monate gerechnet, sondern über die zurückliegenden 3 Jahre. Das heißt, man rechnet zum Beispiel, ich nehme jetzt mal 2023, weil da das Gesetz in Kraft getreten ist, muss man also den Durchschnitt aus 2022, 2021 und 2020 ermitteln, um dann zu wissen, ob man von dem Gesetz betroffen ist. Genau. Unternehmen, die sind, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das habe ich vorhin nicht ausgeführt, das BAFA. Entschuldigung, dass ich die Abkürzung nicht erklärt habe, aber ich hatte gehofft, dass das BAFA durchaus bekannt sein dürfte den meisten. Ja. Die sind verpflichtet, ihren durchschnittlichen Gesamtenergieverbrauch über die 3 vergangenen Jahre jeweils zu Beginn eines Jahres rückwirkend zu ermitteln. Das wäre aktuell eben der 1. Januar 2025 für die Jahre 24, 23 und 22.
Okay, ich glaube, der Modus, der leuchtet ein, was ich mir unfassbar kompliziert vorstelle. Jetzt habe ich hier einen Fuhrpark, ich habe meine Kühlauflieger, ich habe vielleicht sogar ein Kühlhaus, das ich betreiben muss. Wenn ich das jetzt alles mal so anschaue, wie ermittle ich denn überhaupt meinen Energieverbrauch bei so vielen Energieträgern?
Ja, es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, aber manche Sachen lassen sich halbwegs gut feststellen. Und zwar, der Energieversorger weist die Kilowattstunden normalerweise auf der Rechnung aus für Strom und Wärme. Also es gibt ja, kennt wahrscheinlich jeder im Unternehmen, die entsprechenden Zähler, die irgendwo angebracht sind. Und darüber rechnet der Energieversorger ab und dementsprechend weist er auch aus, du hast jetzt so und so viel Kilowattstunden Strom verbraucht, das hatte ich, was weiß ich, so und so viel Cent pro Kilowattstunde gekostet. Du hast jetzt also, musst also gegebenenfalls noch so und so viel nachzahlen. Also meistens sind es ja, ich weiß gar nicht, wie das in Unternehmen ist üblicherweise, aber ich kenne es jetzt vom Privat.
Von zu Hause, ne?
Von wenn zu Hause, dann, genau. Wenn da der kommt Brief dann
von
sowas.
Den Stadtwerken kommt.
Da kommt der Brief und ich vermute mal, in den Unternehmen wird es vielleicht ähnlich sein, dass man solche Rechnungen bekommt.
Sicher, aber ich meine, wie ist das denn, also jetzt, das leuchtet mir ein, wie das mit dem Strom funktioniert. Ja, klar. Das ist ein Zähler, das wird gemacht. Beim Diesel?
Ja, also pass auf, das ist tatsächlich etwas komplizierter.
Ich habe fast damit gerechnet.
Ja, also es ist tatsächlich so, aber es gibt ja für alles glücklicherweise irgendwo was, wo man nachschauen kann. Und zwar, das BAFA ist da sehr nett gewesen, das hat einen Merkblatt zusammengestellt, für die Berechnung des Gesamtendenergieverbrauchs. Und das steht auf seiner Internetseite. Und da kann man also auch durchaus nochmal nachschauen. Da steht nicht nur was dazu, wie man jetzt Diesel in Kilowattstunden umrechnet, wie wir das jetzt in diesem Fall einfach machen müssen. Sondern da steht auch, was es zum Beispiel noch für Ausnahmen gibt, welche Sachen nicht mit in der Berechnung rein müssen. Was man beachten muss, wenn man eigenerzeugte Energie hat. Das ist ja nochmal was anderes. Also wer weiß, man kann ja eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben oder vielleicht haben einige auch ein Blockheizkraftwerk, je nachdem, kann ja verschieden sein, aber auch das spielt da rein. Oder was ist mit den Leuten, die im Homeoffice arbeiten? Also alle solche Fragen werden in diesem Blatt ein bisschen beantwortet.
Super.
So. Von daher, genau, aber wir wollen ja jetzt erstmal gucken, wie rechnet man denn jetzt Diesel in Kilowattstunden um?
Genau.
Und zwar gibt das BAFA jetzt an, 1 Liter Diesel entspricht einem Energieverbrauch von 9,96 Kilowattstunden. Also wenn jetzt ein Unternehmen, das ist jetzt rein hypothetisch, nur Energie in Form von Diesel für den Fuhrpark benötigen würde, also keine zusätzlichen Sachen hätte, würde es, das habe ich mal ausgerechnet, würde es diese 7,5 Gigawattstunden Schwelle bei einem Verbrauch von so ungefähr 753.012 Litern pro Jahr erreichen. Also nur mal so ganz grob.
Wenn man das, ja. Ich habe gerade versucht, im Kopf mal die Rechnung anzustellen, eine ganz milchmädchenhafte Rechnung. Ja. Einfach muss man nur so überschlagen zu haben. Ich habe einen LKW, der verbraucht 25 Liter auf 100 Kilometer, wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber jetzt nehmen wir mal, weil es einfach zu rechnen ist. Das heißt, der verbraucht auf 1000 Kilometer 250 Liter. Und bei einer Jahresfahrleistung von 100 dann haben wir ja schon richtig viel. Also das kommt ja schnell zusammen, dieser Wert.
Ja, also ich hab ähnlich gerechnet wie du. Ich habe tatsächlich gerechnet mit einer durchschnittlich zurückgelegten Distanz von 120.000 Kilometer pro Jahr. Mhm. Und einem durchschnittlichen Verbrauch jetzt von 30 Liter, ist ein bisschen höher als du gesagt hast, von 30 Liter auf 100 Kilometer. Und dann würde ein Fahrzeug theoretisch auf 36.000 Liter pro Jahr kommen.
Genau.
Also das wäre das, was ich jetzt mal ausgerechnet habe. Und dann kann man ja, hier kann ja jeder selber gucken, okay, wie viele Fahrzeuge sind das denn jetzt, die ich da habe. Ne? Also bei 36.000 Liter pro Jahr und wenn du das dann hochrechnest auf 700.000 Liter, das ist jetzt nicht... Also das sind jetzt keine 50 LKW, glaube ich, die man da dann hat, ne?
Ja, nee. Aber es ist schon, also das ist ja nur der LKW. Ne? Da hast du ja noch keinen, da hast du noch nicht deinen Rechner angemacht und ihn disponiert, sondern...
Genau, richtig.
Und so weiter.
Das, genau. Und oder was weiß ich, für deine Kühllager irgendwas, was
du
an Energieverbrauch hast. Genau. Mhm. Nur mal so noch als kleiner Schwenk am Rande, fand ich nämlich ganz interessant, als ich in die Unterlagen geschaut hatte, was das BAFA noch geschrieben hat. Und zwar ist, also in diesem Merkplatz, zwar ist es so, dass bei internationalen Transporten, also wenn das Unternehmen sozusagen ja über die Grenze hinweg fährt, oder in dem Fall geht es eigentlich, glaube ich, eher um Kabotage, wenn es in anderen Ländern unterwegs ist und jetzt gerade nicht in Deutschland unterwegs wäre, braucht das Unternehmen den Kraftstoffverbrauch eben nur dann mit in die Berechnung mit aufnehmen, wenn diese in Deutschland starten oder enden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht gerade sage, okay, ich starte in Deutschland mit meiner Fahrt und fahre nach Spanien, sondern ich starte zum Beispiel aus Frankreich und fahre nach Spanien, dann bräuchte ich es nicht mit reinrechnen. Allerdings, sobald ich in Deutschland starte und nach Spanien fahre, muss ich es mit reinrechnen. Dann muss ich das tatsächlich noch mit reinsetzen. Also wenn du deinen Betrieb, also wenn der Betrieb hier seinen Sitz hat, sonst natürlich
schon klar.
Nicht. Es geht nur für es geht um deutsche Unternehmen.
Ja. Ne? Also das heißt, jedes deutsche Unternehmen, das im europaweiten LKW-Verkehr tätig ist, wird sich dann hinsetzen müssen und wird da jemanden hinsetzen müssen, der sagt, okay, ich schaue jetzt mal alle Fahrten an, die von Deutschland nach X gingen, aber sobald ich eine Rückladung habe, was man ja gerne hat.
Das ist nicht das Gleiche. Also tatsächlich gilt es auch für Enden. Also wenn du jetzt von Frankreich zurück nach Deutschland fahren würdest, ist das Gleiche. Also ich würde sagen, nur für die Kabotageverkehre. Also das, was du halt außerhalb von Deutschland machst an Sachen. Das geht, aber alles, sobald du irgendwie einen Transport hast, der hier startet oder der hier endet,
musst du es mitrechnen.
Musst du tatsächlich den gesamten Verbrauch, also wo ich ja gedacht habe, naja, okay, man kann ja bis zur Grenze rechnen, war so meine erste Idee.
Ja.
Und dann habe ich nochmal nachgefragt und dieses, nee, schon den ganzen Verbrauch vollumfänglich, wenn
also
du startest. Nur, das gilt nur für die Transporte, die wirklich außerhalb von Deutschland
Rein
außerhalb von Deutschland
laufen. Also das heißt, ich starte in München, ich fahre nach Antwerpen, bringe da eine Ladung hin, fahre, das muss ich rechnen.
Ja.
Fahre von Antwerpen nach Brüssel, das muss ich nicht rechnen. Fahre von Brüssel nach Berlin, das muss ich dann wieder rechnen. So
zum Beispiel, so würde ich das auch verstehen.
Okay, alles
klar. So würde ich das verstehen, wenn du halt einen Auftrag hast, den du nicht in Deutschland, sondern in zwei anderen europäischen Ländern durchführst.
Klassischer Kabotagetransport, ja. Gut, genau. Also Sie sehen schon, es ist nicht ganz so einfach mit diesem Energieeffizienzgesetz. Und die große Frage ist, Christine, gibt es da noch Ausnahmen?
Ja, schön wäre es. Also Ausnahmen im eigentlichen Sinne gibt es eigentlich nicht. Allerdings, was man beachten muss, es kann nämlich sein, also jetzt kommt das Energiedienstleistungsgesetz wieder ins Spiel. Und zwar kann es sein, dass manche größere Unternehmen, also die mehr als 250 Mitarbeiter haben oder einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro und, das muss man auch sagen, oder eine Jahresbilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro, nicht verwirren lassen, warum ich jetzt so viele Zahlen nenne. Das ist tatsächlich dem geschuldet, dass die EU das genau definiert, wann ein Unternehmen wie groß ist. Und zwar sind das die sogenannten Nicht-KMUs, die größeren Unternehmen. Die KMUs sind ja die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und diese Grenze ist genau definiert. Und eben für diese Unternehmen, die nicht KMUs, die können gegebenenfalls schon ein Energiemanagement- oder Umweltmanagementsystem haben, weil sie sind nämlich durch das Energiedienstleistungsgesetz dazu verpflichtet, ein Energieaudit durchzuführen und haben eben hierbei alternativ die Möglichkeit, stattdessen ein entsprechendes Managementsystem einzuführen.
Mhm.
Und das Energiedienstleistungsgesetz gibt es einfach schon länger als das Energieeffizienzgesetz. Das heißt, es gibt durchaus Unternehmen, eben diese Nicht-KMUs, die gegebenenfalls schon so ein Energiemanagementsystem haben, die brauchen das natürlich nicht nochmal einzuführen. Die haben das
ja schon. Die haben es ja schon, genau.
Deswegen es ist eigentlich keine Ausnahme im eigentlichen Sinne, sondern es ist einfach nur so, dass es manche nicht mehr einführen müssen, weil sie es einfach schon haben. Mhm. Ne? Also das ist so. Ach so, apropos, mir fällt da gerade noch wichtig ein. Es gibt noch eine Bagatellschwelle im Energiedienstleistungsgesetz. Also die Unternehmen, die weniger als 500.000 Kilowattstunden oder genau 500.000 Kilowattstunden verbrauchen, die brauchen eben kein vollumfängliches Energieaudit einzuführen. Die haben sozusagen da ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, Erleichterungen. Also das ist für die, die müssen bloß gewisse Sachen einfach an das BAFA melden und können sich dieses
das ganz große,
das den ganz großen Aufschlag große sparen. Energieaudit nach DIN irgendwas, DIN XY dann sparen.
Okay, okay.
Also von daher, das nochmal so als Hintergrund.
Na gut, okay. Und die große Frage, du hast es am Anfang mal ganz kurz erwähnt, kann man aus dieser Pflicht dann auch wieder rausfallen?
Ja, kann man tatsächlich. Es gibt ja diese Drei-Jahres-Regel, ne? Diese Drei-Jahres-Durchschnitt. Also wenn man wieder unterhalb dieser 7,5 Gigawatt-Schwelle im Drei-Jahres-Durchschnitt ist, dann wäre man aus dieser Verpflichtung wieder raus. Entweder aus der Verpflichtung raus, das Energiemanagementsystem zu Ende einzuführen oder eben die Umsetzungspläne durchzuführen. Also aber nur, solange man raus ist. Sobald man wieder reinfliegt, geht es wieder von vorne los. Also das heißt, problematisch wird es, wenn man sowieso ungefähr um diese 7,5 Gigawattstunden-Schwelle hängt. Dann hat man tatsächlich so ein bisschen, dann wird es halt schwierig, ne? Weil was mache ich dann? Und ich habe dann tatsächlich mal beim BAFA nachgefragt, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt, weil so ein Energiemanagementsystem einzuführen, das dauert halt, das ist nicht gerade in ein paar Monaten erledigt. Also ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, das kann bis zu einem Jahr dauern oder gegebenenfalls noch länger. Und deswegen sagt halt das BAFA auch, dass man eben mit so einer Entscheidung für eine Umsetzung eigentlich nicht abwarten kann, bis der nächste 1. Januar kommt, was ja cool wäre. Dann würde man einfach sagen, ach, ich gucke einfach mal, bis zum 1. Januar fliege ich raus, fliege ich nicht raus. Nee, geht nicht. Man müsste tatsächlich eigentlich schon vorher anfangen, weil es einfach sehr lang dauert. Und deswegen, ich zitiere jetzt mal einfach das BAFA, die Einführung eines solchen Systems innerhalb von 8 Monaten, das wären ja eben noch die 8 Monate, die bleiben von den 20, ne? Ist organisatorisch sehr anspruchsvoll, daher empfiehlt es sich, frühzeitig mit der Planung zu beginnen. Dies verringert das Risiko von Verzögerung und stellt sicher, dass das Unternehmen seiner Pflicht nachkommt, falls es doch über der Schwelle bleibt. Mhm. Also deswegen grundsätzlich, ist es durchaus nicht so, dass man dann auf gut Glück sagen kann, ja, ich lasse es einfach bis da liegen, sondern man sollte zumindest schon mal ein paar Sachen haben, damit man auch nachweisen kann, dass man angefangen hat, weil sonst steht man da.
Ja.
Und dann?
Dann schaut es schlecht aus, ja.
Schaut schlecht aus.
Gut, wobei ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt als Unternehmen wirklich mal diesen Weg geht und sagt, ich richte mir jetzt ein Energiemanagementsystem ein, ist ja auch etwas, was das Unternehmen ja auch zukunftsträchtiger macht, das theoretisch ja wahrscheinlich auch in der Lage dazu ist, Strom oder Energie irgendwie zu sparen. Das ist ja auch irgendwie der Sinn des Ganzen. und man dann aufgrund dieser Maßnahmen wieder theoretisch rausfallen würde aus dieser Grenze, hat man das System ja trotzdem schon. Also warum dann wieder abschaffen, wäre ja auch albern.
Ja, man muss es halt nicht mehr so stark betreiben. Also ich denke halt auch, ist eigentlich auch das BAFA sagt, dass Unternehmen, die einen hohen Energieverbrauch haben, für die lohnt es sich einfach, ein Energiemanagementsystem einzuschaffen, einfach weil auf Dauer spart man damit dann halt.
Ja, klar, klar. Mhm. Also gut. Von daher. Und was, wenn man sich die ganze Maßnahme spart, Christine? Wie teuer wird es dann?
Du meinst, was passiert, wenn das BAFA dann feststellt?
Wenn das BAFA vor der Tür steht.
Oh je, sagt, ja, also das wird schon recht teuer. Also es kann ziemlich teuer werden, wenn man Pech hat. Also jetzt am Beispiel des Energieeffizienzgesetzes. Also bis zu 100.000 Euro kann es ein Unternehmen an Bußgeld kosten, wenn es ein entsprechendes Managementsystem nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, und das ist der Punkt, nicht rechtzeitig eingerichtet hat. Also auch das nicht rechtzeitig, was ich echt heftig finde, wird schon bestraft. Da kann bestraft werden. Also es bleibt ja immer im Ermessen des BAFA, was da jetzt wirklich passiert.
Genau.
Und bei den Umsetzungsplänen, also es geht ja nicht nur ich habe ja gesagt, es gibt zwei Pflichten. Bei den Umsetzungsplänen gilt Ähnliches, aber da ist es nicht ganz so teuer wenigstens. Also wer das nicht rechtzeitig, nicht richtig, nicht vollständig macht, den kann das bis zu 50.000 Euro kosten. Das ist nur die Hälfte.
Ja,
ne?
Dann.
Man könnte jetzt sagen, Peanuts, nein, ja, aber ich glaube, die hat niemand in der Tasche, die Peanuts. Glaube ich.
Nee, also, glaube ich auch nicht. Wie wird das kontrolliert eigentlich?
Das ist so, dass das BAFA also eine Art automatisierten Ausfallprozess hat und dann macht es halt eine Stichprobenkontrolle.
Okay.
Das heißt, da guckt es danach, ob die Unternehmen die Pflichten dann entsprechend erfüllen oder nicht. Also fordert die entsprechenden Nachweise, Dokumentationen und so weiter an. Das Ganze ist jetzt so, dass sie nicht irgendwie das Ganze jetzt ja wieder mal üblich so einen absoluten Papierstau auf dem Tisch verursachen soll. Zumindest wird so vom BAFA gesagt. Also du bekommst das Schreiben papiermäßig. Mhm. Da steht dann irgendwie, ich glaube, ein Link drauf, wenn ich das noch richtig aus dem Kopf habe. Und dann muss man laut dem Amt halt so ein elektronisches Rückmeldeformular ausfüllen, um die Nachweise zu erbringen. Ich vermute, man muss die Nachweise trotzdem dort beilegen, einscannen oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man das Ganze per Papier, Brief oder Paket wieder zurückschicken muss, sondern dann
ein Hoch auf die Digitalisierung. Das,
ja.
Das ist ja, also man kriegt einen händischen, postalischen Brief, um einen elektronischen Brief zurückzuschicken.
Ja.
Das haben wir zumindest den einen Weg schon mal digital geschafft.
Genau, ja. Ich vermute, das ist auch einfach dem geschuldet, dass es gibt auch noch eine andere Rückmeldung auf der BAFA-Seite, dass dann die Unternehmen nicht aus Versehen die Rückmeldung zum Energieaudit ausfüllen.
Okay.
Sondern, also es gibt halt zwei Rückmeldeformulare und das eine betrifft die Nicht-KMU und das eine betrifft eben die 7,5 Gigawattstunden Unternehmen, nenne ich es jetzt mal
ja,
so.
Die anderen, genau. Ja gut, also Christine, man merkt schon, das ist ein unfassbar umfangreiches Thema. Man muss ganz genau gucken, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich dazu und was muss ich dann in der Folge eigentlich leisten und nachweisen und so weiter und so fort. Glücklicherweise gibt es diesen Podcast nicht nur zum Anhören, sondern du hast das Ganze auch verschriftlicht in der Ausgabe 1.2.
Nee.
3.4, sorry.
Ich überlege gerade, ja, 3.4 kommt, glaube ich,
Ausgabe 3.4 der Verkehrsrundschau erscheint am Valentinstag und da sind dann alle Informationen drin zum Lesen oder wenn Sie digital lesen möchten, natürlich auf Verkehrsrundschau Plus gibt es die Artikel dann auch nochmal zum Nachlesen und natürlich auch zum Gegenprüfen, was denn jetzt für Sie gilt und was nicht. Christine, danke schön für die vielen Ausführungen.
Bitte.
Und damit verabschiede ich mich aus dieser Podcast-Folge. Hat Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es den nächsten Podcast bei uns. Und zwar mit Gerhard Grünig, unserem Chefredakteur. Da werden wir beide uns einmal im Detail die Themen der Bundestagswahl zu Gemüte führen. Da gibt es nämlich auch einige Punkte, über die wir sprechen müssen. Und natürlich ein kleines Fazit zur jetzigen Bundesregierung darf da auch nicht fehlen. Genau, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.